In vielen Bereichen macht er auch das Richtige. Ganz positiv rechne ich ihm an, dass er die Klimareligion aufgegeben hat, die CO2-Religion, die einfach grundfalsch war von Anfang an, und das hat er aufgegeben. Es ist nicht an der AfD als außenpolitische Nichtkraft irgendwie da mitzureden. Es gibt keine fertige Meinung der AfD in dem Punkt. Wir mögen Russland nicht. Das Gesellschaftsmodell von Russland ist oligarchisch, ist keine Marktwirtschaft, ist letzten Endes totalitär. Aber das war noch nie anders. Das ist in Saudi-Arabien nicht anders. Einer unserer besten Handelspartner. Ja, dem muss man einfach mal sagen, hier gilt ganz knallhart deutsche Interessen. Ich kenne ihn ja schon so 10-12 Jahre, auch persönlich. Was die Persönlichkeit angeht, sanfter, sensibler Mann. Es ist absurd, ihn als den personifizierte Böse darzustellen, nachdem die klassisch von der Jugendorganisation in allen Parteien darauf trainiert sind, Opportunisten zu sein und immer das Lied von oben zu singen. Singen sie halt das Lied. Ich finde, man muss der AfD irgendwann mal eine Chance geben.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial, aufgezeichnet am 4. März 2026. Mein Name ist Roman Zeller und ich befinde mich heute in Süddeutschland, in Memmingen genauer gesagt. Und neben mir sitzt ein hochinteressanter Mann namens Peter Böhringer. Peter Böhringer ist der Programmchef der AfD, 1969 in Schwäbisch Gmünd geboren. Er ist Jurist und seit über 10 Jahren in der AfD. Er ist sozusagen aktuell der Vizechef, also der stellvertretende Sprecher des Bundesvorstands der AfD. Er ist, wie gesagt, fürs Programm verantwortlich, inhaltlich. Sprecher, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Vielleicht erste Frage. Aktuell kracht es ja gerade auf der ganzen Welt. Wir haben 4 Jahre Ukraine-Krieg, aber jetzt haben wir eben auch diesen Nahost-Konflikt, diese militärische Intervention von Israel und den USA im Iran. Da möchte ich wissen, wie sind da aktuell Ihre Gedanken? Wie sind da Ihre Positionen programmatisch? Wie verhält man sich da in der Partei AfD? Wie ist da die Gemütslage vielleicht auch? Wie erklären Sie die aktuelle Lage? Wie ist Ihnen zumute?
Wie ist mir zumute? Bei dem Thema ist es nicht ganz einfach. Sie springen da gleich rein, ohne jeden Spannungsbogen, in eines der schwierigsten Themen überhaupt. Ich darf, muss noch korrigieren. Kein Jurist, sondern Ökonom und Informatiker. Also das ist ja vielleicht auch noch wichtig für die Aufgaben, die ich so habe. Wobei im Bereich Verfassungsschutz im Bundesvorstand war ich durchaus auch aktiv und man wird da schon zum halben Juristen. Ja, also erstmal danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Außenpolitik ist nicht das einfachste Thema für die AfD. Und ich muss wirklich dazu sagen, und das ist mir wichtig, diese Feststellung, wir sind nicht anhand der Außenpolitik gegründet worden. Das wäre ja eh absurd gewesen 2013, als von nichts kommt. Und wir waren natürlich eine eurokritische Partei. Das war das Gründungsthema, damals fast monothematisch. Das stimmt zwar nicht ganz. Unsere Mitglieder haben schon viele, viele Probleme bewegt, die diese Republik heute auch noch bewegen. Und zwar teilweise lange vor 2013. Ich bin auch ein politischer Mensch seit 40 Jahren mindestens, eher noch länger. Und ganz viele Fehlentwicklungen, die jetzt heute voll durchschlagen, haben wir lange, bevor wir Politiker waren, bevor wir in Parteien gedacht haben, antizipiert. Also, und Außenpolitik war gar nicht so sehr das ganz große Thema. Für mich war es der Euro, der mich in die Partei geführt hat. Lange vor Bernd Lucke gab es eine eurokritische Bewegung, eigentlich schon seit den 1990er Jahren. Unsere eigentliche Vorgängerpartei war der Bund Freier Bürger in den 1990er Jahren, der wirklich vieles antizipiert hatte, was genau jetzt und seit 10 Jahren runterkommt auf Deutschland und was uns wirklich ganz arg reingeht. Und mit der EU-Euro-Kritik ging auch durchaus EU-Kritik einher. Auch das Thema Überfremdung, man muss es so aussprechen, war lange vor 2013 Thema. Daran ist die Partei nicht gegründet worden. Aber ab 2015 ging das Thema natürlich bei uns auch nicht mehr vorbei, seitdem Frau Merkel die Grenzen aufgegeben hat. Das ist natürlich ein Stück weit Außenpolitik, aber es ist erstmal EU-Außenpolitik. Wenn Sie mich jetzt hier wirklich in Nahost führen, also es ist wirklich wichtig. Wir haben keine Programmatik für diesen konkreten Fall, weil es einfach nicht antizipierbar war. Zumindest, man hätte, es kommt natürlich wahrscheinlich Widerspruch bei manchen Zuschauern hier, die sagen doch, diese Kaskade von Regime-Change-Kriegen läuft ja schon seit 20 Jahren, eigentlich schon noch länger. George W. Bush hat 1991 mit dem Irak-Krieg 1 angefangen und das war schon Regime-Change und das ging über x Länder weiter. Andererseits, und das ist auch DNA der AfD, sind wir extrem islamkritisch. Und da wird es jetzt halt ein bisschen heikel an verschiedenen Stellen. Man muss differenzieren. Wenn man sagt, man ist eine patriotische deutsche Partei und wir wollen hier nicht die Scharia in Europa sehen, dann impliziert das nicht automatisch, dass man den Islam in dessen Heimatländern praktisch auch umerzieht. Ich sehe das nicht so. Es gibt aber durchaus Leute, auch in meiner eigenen Partei, wenn sie mich schon so in dieses schwierige Thema führen, die sagen doch, wir müssen den Islam auch in dessen Heimatländern umerziehen und beenden, der ist einfach so grausam. Und ich bestreite das gar nicht. Das Militärhandbuch von Mohammed aus dem 8. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, ist ein Kriegshandbuch. Das ist überhaupt keine Frage. Die ganze Geschichte des Islam in großer kriegerischer Exzess und nur in den wenigen Jahrhunderten, ich sag mal im 17., 18., 19., 20. Jahrhundert, als der Islam militärisch unterlegen war, gab es keinen Ärger mit Europa. Eigentlich gab es sonst seit dem 8. Jahrhundert immer Ärger mit Europa. Niemand redet das klein. Aber nochmal, er hat sich nun mal durchgesetzt in Nordafrika und in Arabien und in großen Teilen der Welt. Es ist nicht unbedingt an uns, schon gar nicht an der AfD, diese Religion, auch wenn man sie nicht mögen mag, ihn den Heimatländern umzuerziehen. In Europa will ich das sofort komplett anders sehen. Ja, wir wollen hier nicht die Scharia haben. Das muss ich schon wieder vorsichtig sein, der Verfassungsschutz uns da enge Grenzen eingesetzt hat. Man könnte das auch schärfer formulieren. Insofern, diese Trennung von Kulturen und auch von religiösen Einflüssen würde ich mittragen. Das ist nur genau das, was nicht passiert. Die Einwanderung von den radikalsten Elementen nach Europa wird zugelassen. Gleichzeitig mischt man sich aber, zumindest die Amerikaner im Moment und durchaus auch andere, in arabischen Staaten ein. Und der Iran ist nochmal ein Sonderfall, muss man auch sagen.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Eigentlich, auch wenn es natürlich ein grausames Mullah-Regime ist, und ich habe das noch miterlebt in den späten 70er Jahren und auch aktiv bewusst miterlebt, der Schah war da auch nicht sonderlich beliebt. Der Schah ist 1953 nach dem CIA und einem englischen Geheimdienstputsch aktiv eingesetzt worden und hat dann Mossadegh, der demokratisch gewählt war, im Iran weggeputscht. Das war letzten Endes ein Geheimdienstputsch von 1953 bis 1979. Und wenn wir, die Älteren werden sich durchaus erinnern, dass der Schah überhaupt nicht beliebt war. Das ist ja auch ein Witz, wenn sein gleichnamiger Sohn Reza Pahlavi jetzt hier den Anspruch auf die Führung im Iran, der war in seinem Leben seit seinem dritten Lebensjahr nicht mehr im Iran. Ja, niemand würde den da wollen. Es ist einfach utopisch, das Mullah-Regime, das gestützt wird von Millionen von Leuten, wegzuputschen. Das wird nicht funktionieren. Und der amerikanische Vizepräsident Vance hat ja erst vorgestern, nachdem wir hier aufzeichnen, erklärt, dass man den Regime-Change-Ziel eigentlich schon aufgegeben hat. Also man weiß, dass es nicht funktioniert. Das ist ein 90-Millionen-Volk, von denen wahrscheinlich 70 Millionen hinter den Mullahs stehen. 20 nicht, davon sind schon 5 Millionen im Ausland. Das sind die alten Monarchisten um den Schah herum. Natürlich sind die im Ausland und auch die westlichen Medien würden sich das gerne einreden. Auch Trump würde gerne Pahlavi einsetzen. Aber es ist utopisch. Wie will das denn durchsetzen? Also ich wage die Prognose, und wir sind ja auch mittendrin in dem Krieg, dass das nicht funktionieren wird. Das Zweite ist die militärische Seite. Es ist nicht so sicher, wer hier am längeren Hebel sitzt mit Raketen und Abfangraketen. Also ich traue mich da auch nicht so recht. Aber all das ist auch in meiner Partei nicht alles Konsens, was ich jetzt gesagt habe. Es ist so frisch. Ich würde zwar behaupten, dass das, was ich jetzt erzählt habe, wirklich Fakten sind. Die kann man gar nicht bestreiten. Aber was man jetzt daraus macht, ist halt unterschiedlich. Es gibt eine kleine Fraktion, sage ich mal, die sagt, der Islam ist so schlimm und gerade auch der iranische Islam ist so schlimm und die Schiiten, was aber nicht stimmt. Dass man sie jetzt unbedingt weghaben muss. Wer das sagt, auch in meiner eigenen Partei, dem sage ich zurück. Leute, habt ihr euch mal IS, Al-Qaida angeguckt, auch türkische Exzesse, Saudi-Arabien, die Wahhabiten, die Sunniten, das sind eben genau die Schiiten hassen. Und das sind doch mit die brutalsten Schlechter überhaupt, die wir auch nicht hier haben wollen. Aber plötzlich, der jetzige syrische Staatspräsident war als Terrorist geführt bei den Amerikanern und wurde über Nacht dann plötzlich zum Staatspräsidenten und ist jetzt im Weißen Haus gern gesehen. Also so schnell ändern sich dann auch Freund-Feind-Bilder. Und es ist nicht an der AfD als außenpolitische Nichtkraft irgendwie da mitzureden. Ehrlich gesagt kann auch Herr Merz nicht mitreden, auch wenn er ständig im Weißen Haus rumturnt, weil wir haben nichts zu melden. Was sollen wir denn bieten? Bei der Ukraine wird noch bezahlt von uns, aber da unten bezahlen wir ja noch nicht mal im Moment. Gut, wir bieten Rammstein an, aber Rammstein wird sowieso als US-Militärbasis seit Jahrzehnten genutzt. Das ist ja exterritoriales Gebiet aus deutscher Sicht. Und also Sie bringen mich da in eine ganz schwierige Gemengelage. Es gibt keine fertige Meinung der AfD an dem Punkt. Ich kann nur sagen, man muss es aus deutscher Perspektive sehen, so wir versuchen als patriotische Partei alles aus deutscher Perspektive zu sehen. Und auch dieser Krieg kann eigentlich nicht unser Krieg sein. Das sagen wir beim Ukraine-Krieg ja auch. Und ja, wir kriegen da Gegenwind auch aus der eigenen Partei von Leuten, die extreme Russenhasser sind und auch Leute, die extreme Islamhasser sind. Ich lasse mich da nicht irgendwie überholen von jemandem. Ich bin selbst seit 40 Jahren extremer Islamkritiker. Aber man muss unterscheiden zwischen unserem Land und den Zuständen hier, wo wir die Scharia nicht haben wollen, und deren Ländern, die also im Fall des Iran wirklich seit dem 8. Jahrhundert, 7. Jahrhundert mohammedanisch sind. Nee, also schiitisch sind in dem Fall. Und wenn man genau hinschaut im Fall des Iran, das ist eine 2.500 Jahre alte Kultur, die im Übrigen ganz, ganz wenige Kriege angeführt hat. Das ist eigentlich der falsche Feind. Da würde ich wirklich sagen, man sollte dann eher, was die Amerikaner ja auch gemacht haben, andere Länder ins Ziel nehmen, was ja in der Vergangenheit durchaus auch geschehen ist.
Das ist hochinteressant, was Sie erzählen. Also meine, was ich jetzt vom Programmchef mitgekriegt habe, ist, man hat eigentlich keine Position, man sucht die zu finden, trotz internem Gegenwind. Man hat dann auf Twitter, habe ich mitgekriegt, hat man sich geeinigt. Die AfD hat, und das Zitat, alle Kriegsparteien zur unbedingten Zurückhaltung aufgerufen und die Zivilbevölkerung müsse geschützt werden. Das war quasi der Konsens. Darauf hat man sich quasi geeinigt in der Außenkommunikation und dann hat's gekracht. Dann haben auch solche, die der AfD normalerweise oder üblicherweise nicht zu den schärfsten Kritikern gehören, haben da zum Beispiel Julian Reichelt, Newschef, hat geschrieben, ja, die AfD stramm an der Seite von Annalena Baerbock. Können Sie mal sagen, wie das intern abläuft? Wenn da so etwas passiert wie dieser Angriff von Israel und den USA, wie wird da diskutiert, wie wird da gestritten, wie wird da sich geeinigt auf eine Position, die man nach außen vertritt? Wie ist da der Ablauf, Herr Böhringer?
Ich muss nochmal wiederholen, wir sind nicht als außenpolitische Partei angetreten. Es gibt so viele Themen, und über die, zu denen wir hoffentlich noch kommen, die einfacher für uns sind, weil wir sie antizipiert haben, weil wir sie im Programm drin haben. Das ist tatsächlich bei Israel, Iran nicht der Fall gewesen. Und das war übrigens auch bei Russland, Ukraine nicht der Fall. Und auch bei Corona übrigens nicht. Und wir werden immer wieder von Themen überrollt, zu denen es noch keine Programmatik gibt. Das war 2015 auch schon so. Die Grenzöffnung haben wir in der Form auch nicht antizipiert mit dem Gründungsprogramm 2013. Also solche Dinge passieren. Es dauert ein bisschen. Ich kann einfach nur zunächst mal sagen, es ist nicht an Deutschland überhaupt, sich hier groß zu Wort zu melden. Und es ist erst recht nicht an der Opposition an dieser Stelle. Die Außenpolitik ist klassischerweise Regierungssache. Trotzdem interessiert es die Leute da draußen. Ich weiß, wie schlimm das ist. Und gerade beim Thema, wenn Israel mit involviert ist, gibt es sehr starke vorgefasste Meinungen. Und es wird da keine Realpolitik mehr gemacht. Das gilt leider auch für uns selbst. Und da gibt es verschiedene Fraktionen, das stimmt. Ich halte die aber teilweise wirklich für reflexgeleitet und auch nicht immer für rational nachvollziehbar. Und gut, also über News müssen wir an der Stelle nicht unbedingt reden. Herr Reichelt hat, wie alle Bildredakteure, einen einschlägigen Arbeitsvertrag unterzeichnet, der Springerpresse, in der er unbedingte Loyalität in Richtung Israel gelobt hat. Und das lebt er ja auch in praktisch jeder Folge. Er hat uns da üble Dinge reingediktiert, weil wir nicht scharf genug kontra Iran waren in den ersten 5 Stunden des Krieges, also, was auch nicht verlangt werden kann an der Stelle. Er hat dann inzwischen selbst zurückgerudert. Ich finde, inzwischen sind auch etwas ausgewogenere Artikel in News erschienen. Und ja, also man darf auch nicht vergessen, dass er immer noch von einem großen CDU-Milliardär gesponsert wird. Also das ist nicht freundliche Presse für uns unbedingt. Ich habe schon die erste Achtung Reichelt-Sendung oder die zweite damals, das war schon vor 4, 5 Jahren, kritisch kommentiert und gesagt, das ist naja, Scheinfreundlichkeit gegenüber der AfD. Und dabei bleibe ich immer noch, auch wenn vieles, was er sagt, völlig richtig ist, auch wenn vieles mutig ist. Aber das ist keine Freundpresse für uns. Das gilt auch für einige andere. Und deshalb muss ich jetzt auch nicht über jedes Stöckchen springen, was Julian Reichelt ihn hält. Trotzdem, klar, ideell, wenn wir wählen müssten, das gilt für die meisten AfD-Mitglieder, ob wir in einem säkularen jüdischen Staat leben würden oder in einem schiitischen, mittelalterlichen Regime, ist ja klar, für was man sich auswählen würde. Aber trotzdem muss gelten, dass Deutschland eine eigene Meinung hat, dass die AfD eine eigene Meinung hat und dass wir das nicht automatisch zu unserem Krieg machen, aus den erwähnten Gründen eben, wenn ich sage, es ist nicht sinnvoll, den Islam in dessen Heimatländern wegzubomben, das schafft ja nur noch mehr Fanatiker. Und man muss dazu sagen, als ich weiß jetzt nur ganz genau, 1979 damals den Putsch mitbekommen habe, wir waren alle gegen die Mullahs, gesagt, man ist ja Steinzeit und so weiter. Aber wenn man da wirklich gelebt hat, der Schah war überhaupt nicht beliebt und es gab Gründe für die Revolution im Iran. Also ich bin nicht sicher, ob sein Sohn da heute ohne weiteres einen Fuß auf den Grund bekommen wird.
Was erwarten Sie aktuell von der Bundesregierung? Was wäre zu tun, Nahost? Was ist die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt in Nahost?
Auch für die Bundesregierung gilt, sie ist zwar zuständig für Außenpolitik, klar, aber sie kann diesen Konflikt auch nicht unbedingt lösen. Wir werden sicher nicht zustimmen, militärisch mit reinzugehen, aber ich glaube, das hat Merz auch nicht ernsthaft vor. Finanziell auch nur ungern aus den Punkten, die ja schon der Ukraine gegolten haben. Ja gut, und dann muss Herr Merz natürlich schon auch ernsthaft fragen, er war ja gerade erst in Washington, wie eigentlich Donald Trump da rauskommt. Regime Change ist als Hauptkriegsziel bereits vom Tisch. Mhm. Man weiß nicht, ob man wirklich signifikant dort Änderungen in der Politik herbeiführen kann. Ein neuer Leader wird sich finden, nachdem Herr Khamenei weg ist. Und Trump bekommt, und das darf man nicht aus den Augen verlieren, das muss auch Merz sehen, wir sehen das auch, eine Menge Gegenwind. Er hat die kompletten Demokraten gegen sich zu 100%. Und er hat auch in seiner eigenen republikanischen Partei eine Menge Gegenwind, gerade in seinem engsten Zirkel bei der MAGA. Die MAGA-Hardcore-Trumpisten sind nicht auf seiner Seite beim Irankrieg. Das war also schon eine Sache, die ihm, von außen eingeflüstert wurde, wo nicht alle begeistert sind. Und er wird das bei den Midterms auch merken. Hinzu kommt noch eine Wirtschaftskrise beim Dollar, die jetzt schon anfängt und im Sommer zuschlagen wird. Und bei Midterms im Herbst wird er wahrscheinlich den Kongress verlieren und wird dann eine Menge weniger Macht haben in seiner zweiten Amtszeit. Das darf man alles nicht vergessen. Also beliebt macht er sich nicht mit diesem Krieg, zumal die Kriegsziele bei Hüllern rauskommen. Das Beste, was noch passieren kann, ist, wir haben jetzt die Infrastruktur und vielleicht die Anreicherungsmöglichkeiten in Richtung Atombombe beseitigt. Schauen wir mal, ob er das überhaupt behaupten kann. Das haben sie beim letzten Mal vor ein paar Monaten schon versucht. Das hat ja Israel schon versucht vor einigen Monaten. Es ist offensichtlich nicht gelungen, sonst müsste man das ja nicht nochmal machen. Selbst die Beweislage, dass es diese Anreicherung gibt, ist nicht sonderlich stark. Auch das wird in amerikanischen Zirkeln an Artikeln dort viel stärker diskutiert als hierzulande. Und das wissen die Amerikaner. Bei uns wird das ein bisschen vorenthalten. Ist erstmal gut, dass wir drüber reden können hier in der freien Schweizer Presse. Das wird bei uns eher totgeschwiegen, diese Dinge. Und deshalb, Merz muss meiner Meinung nach auch vorsichtig agieren an der Stelle. Und deshalb ist auch unsere Position nicht so feige, wie manche tun. Weder die äußeren Kritiker von uns noch die internen. Zu sagen, wir müssen hier rausgehalten werden, die Deutschen müssen heimgeflogen werden, die Touristen zumindest, was Herr Wadefuhl ja gerade verweigert hat, das ist ja auch ein riesiges Versagen. Also man muss ja vielleicht nicht unbedingt die Steuerflüchtlinge in Dubai heimholen, aber man muss vielleicht schon die Touristen heimholen, die durchaus, also das kann sehr schnell eskalieren, während wir hier sprechen. Und wenn hier die Abwehrraketen ausgehen, gerade in den Golfstaaten, vielleicht nicht in Israel selbst, dann sind die hochgefährdet, diese ganzen Menschen. Das kann richtig hässlich werden, das kann nur wenige Tage dauern. Es gibt bereits Anzeichen, dass die Abwehrraketen ausgehen in den Golfstaaten und dann können wenige Raketen und Drohnen der unglaubliche Schaden anrichten. Also das kann kippen, diese ganze Situation, und Merz wird nichts dagegen tun können. Wir können natürlich jetzt bedingungslosen Gehorsam in Richtung Trump geloben. Man kann das aber auch abwarten. Also wir sind nicht gefragt worden vor diesem Krieg.
Was wäre aus Ihrer Sicht eine vernünftige US-Politik Deutschlands? Wie sollte man sich gegenüber den USA, Trump-Regierung, was wäre da vernünftige Politik?
So, jetzt sind wir, also ich persönlich habe da immer differenziert vom ersten Moment an. Es war ja so, für uns zugegebenermaßen etwas überraschend, dass Vance, Trump, Musk, uns geradezu als AfD umarmt haben. Und natürlich hat uns das geholfen. Es gab zwar ein paar Vorarbeiten dazu, dass das funktioniert von unserer Seite, aber die Bereitschaft, uns zu unterstützen von der Republikanischen Partei und speziell die drei jetzt, war ehrlich gesagt auch für uns ein bisschen überraschend. Positiv natürlich, haben wir auch gerne angenommen. Aber, und das habe ich von Anfang an gesagt, ich persönlich jedenfalls, man muss Trump differenziert sehen. Und ganz ehrlich, es nimmt ihn ja auch schon kaum einer mehr ernst. Er sagt heute das, morgen das. Also er ändert permanent seine Meinung. Und in vielen Bereichen macht er auch das Richtige. Ganz positiv rechne ich ihm an, dass er die Klimareligion aufgegeben hat, die CO2-Religion, die einfach grundfalsch war von Anfang an. Und das hat er aufgegeben, zusammen übrigens mit China, Australien, Russland, Indien, die alle diese Religion nicht verfolgen. Also nur Europa sind die letzten Deppen und Kanada vielleicht noch, die das noch machen. Und dann haben wir die Zuwanderungspolitik, die er ja in Richtung Südamerika auch radikal abgeschnitten hat. Da kann ich mir auch nur gratulieren. Das ist auch vorbildhaft. Also wir sind durchaus Trump-Fans an vieler Stelle. Aber Zölle aus marktliberaler Sicht eine fürchterliche Idee. Und das abgesehen davon, dass es quantitativ nicht funktioniert. Die Zolleinnahmen der Amerikaner liegen irgendwo bei 17 Milliarden im Jahr. Nee, 70, Entschuldigung. Das ist nichts im Vergleich zu einem fast 1.500 Milliarden Defizit pro Jahr. Also er wird nicht, wenn er die Zölle noch so hoch bekommt, und sein eigener Supreme Court ist mir gerade in den Rücken gefallen, es war von vornherein eine Rechnung, die nie aufgehen konnte. Trotzdem hat er das irgendwie in den Raum gestellt, die ganze Weltwirtschaft durcheinander gebracht. Das sind alles schlechte Ideen. Intern gehen gerade die amerikanischen Staatsanleihen die Zinsen hoch. Der Dollar wird abgebaut als Weltleitwährung, was katastrophal ist für die Amerikaner. Das ist, der Dollar war nie so gefährdet seit 1971 wie zurzeit, was die Weltleitwährungsfunktion angeht. Und das ist für Amerika wirklich existenziell bedrohend. Und Trump tut im Moment nicht viel, seine Vorgänger allerdings auch nicht, diese Gefahr abzuwenden. Und so ein Krieg, also natürlich kann man sagen, auch wenn es in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern so nicht drinsteht, eine Währung wird auch durch Militär gedeckt. Aber sie wird nur durch siegreiches Militär gedeckt, also wirklich durch überlegenes Militär. Das Bretton Woods-System 1944 wurde auf dem Höhepunkt der amerikanischen Macht zementiert. 1971 war es zu Ende, aber man hat es dann irgendwie noch gerettet über dieses Petrodollar-System. Das ist jetzt auch vorbei. Die meisten Zuschauer können wahrscheinlich noch folgen. Das ist ja bekannt. Das ist aber auch vorbei. Und ja, das amerikanische Militär ist immer noch das stärkste der Welt. Aber wenn es jetzt im Iran nicht wirklich mit fliegenden Fahnen siegreich rauskommt, dann ist das auch psychologisch ein riesiger Schaden. Und dann wird der Renminbi, der Yuan, aber auch die neue BRICS-Währung, die ja schon in der Taufe ist, teilweise goldgedeckt übrigens, wird dann größere Handelsanteile bekommen. Eventuell sogar der Euro, obwohl der Euro jetzt auch keine Starkwährung ist. Aber der Dollar sinkt bereits, hat inzwischen unter 40% Weltmarktanteil. Und das war mal erheblich anders. Also das ist, da hat Trump, obwohl er es versucht hat, speziell Musk hat es ja versucht mit seiner, wie hieß es, seiner Taskforce, Taskforce, die Kosten runterzubringen. Das ist ja nach wenigen Monaten eingestampft worden. Übrigens ist auch der Gold-Audit, den man angekündigt hat, nie geschehen bis dahin. Also die Amtszeit von Trump ist gemischt. Und jetzt versucht er es, ähnlich übrigens wie Merz als Außenpräsident. Merz macht es natürlich nicht militärisch, aber er fliegt ja auch überall in der Gegend rum und versucht da die guten Bilder einzufangen, was leider auch bei der Bevölkerung teilweise funktioniert. Die Leute fallen auf repräsentative Bilder rein, das ist leider so in Deutschland. Aber naja, dann muss man irgendwann Ergebnisse bringen. Und bei Trump, also es hängt jetzt schon einiges von ihm ab und ich glaube, dass er die Midterms verlieren wird.
Was wäre, jetzt haben wir die USA besprochen, was wäre aus Ihrer Sicht eine vernünftige Russlandpolitik für Deutschland, wenn wir jetzt auf die Seite nach Osten blicken? Was wäre da aus Ihrer Sicht ratsam? Was wäre vernünftig?
Gut, also seit dem 24. Februar 2022 haben sich natürlich ein paar Dinge geändert. Das übersehen auch wir nicht. Wir mögen Russland nicht. Das Gesellschaftsmodell von Russland ist oligarchisch, ist keine Marktwirtschaft, ist letzten Endes totalitär. Aber das war noch nie anders. Das ist in Saudi-Arabien nicht anders. Einer unserer besten Handelspartner. Ja, und an der Stelle muss man einfach mal sagen, hier gilt ganz knallhart deutsche Interessen. Und mir ist das zu kurz gesprungen zu sagen, an dem Tag gab es einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland in die Ukraine. Das stimmt zwar, aber alles hat eine Vorgeschichte. Und in der Ukraine war das eine Vorgeschichte mindestens bis zum Maidan 2014, mindestens bis zum gebrochenen Minsk-Abkommen, mindestens bis 2008 zurück und eigentlich sogar bis zur Staatsgründung 1991, die damals völlig unnatürlichen Grenzen ohne Rücksichtnahme auf Ethnien stattgefunden hat. Da liegt das Urproblem für die Russen, für die echten Russen, die ganz im Osten heute noch leben im Donbass. Und das war ja auch das, was dann 2014 eskaliert ist. Trotzdem war es ein Riesenfehler von Putin da einzumarschieren und wir mögen ihn dafür nicht. Aber da muss man halt einmal sehen, wo kommen wir her? Wir kommen aus dem ganz, ganz kalten Krieg, der original kalte Krieg, ich sag mal seit den 1950er Jahren bis 1990, 91, bis zur Auflösung der Sowjetunion. 5 deutsche Kanzler, bei Willy Brandt angefangen, Schmidt, Kohl, Schröder, sogar noch Merkel, haben mit der UdSSR und mit Russland und auch mit Putin dann schon bis mindestens 2014, 18 Ölhandel betrieben. Man hat Nord Stream aufgebaut in dieser Zeit. Das hat niemand gestört, obwohl es natürlich ein kommunistisches, kaltes Krieg, aggressives, imperialistisches Gebilde war und dann unter Jelzin auch nicht viel besser und unter Putin, ja, das ist der gleiche Putin wie heute und man hat da auch noch 15 Jahre mit ihm gearbeitet. Niemand hat interessiert, dass dieses Land sicher keine lupenreine Demokratie ist. Überhaupt nicht. Man hat, und es war unglaublich wertvoll, dieses Gas, was vor allem wichtig war, aber teilweise auch das Öl, in Europa zu haben. Und ein Teil unseres Wirtschaftswunders, auch wenn das keiner hören will, ist auf diese billige Energie zurückzuführen. Pipeline-Gas aus Russland ist viel, viel billiger, hatte das gleiche Preisniveau früher wie Atomkraft, die wir ja auch noch hatten. Also irgendwo im Bereich zwischen 2 und 6 oder 7 Cent pro Kilowattstunde kam man da raus. Und das war ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Es war nicht nur die deutsche Ingenuität, der deutsche Fleiß. Es war durchaus dieser knallharte externe Effekt. Und den haben wir uns jetzt selbst abgeschnitten. Witzigerweise übrigens, gerade heute oder gestern hat Frau von der Leyen gebettelt bei Zelensky, repariert doch die von euch zerstörte Druzhba-Ölpipeline. Komischerweise hat sie nicht gebeten, Nord Stream wieder zu reparieren, weil das, also jetzt plötzlich erkennt man, dass man russisches Öl doch wieder braucht, was ja offiziell in der EU bis 2027 komplett ausgefasst werden soll. Also das ist schon auch völlig widersprüchlich. Und kaum gibt es einen kleinen Krieg, eine kleine Unterbrechung in der Straße von Hormuz, nur wenige Tage und kaum schon bettelt man um russisches Öl, das wir übrigens sowieso beziehen. Das ist ja alles Heuchelei. Über Umwege wird LNG bezogen, über westeuropäische Häfen, nicht über Deutschland, aber über andere. Und wir beziehen auch durchaus noch Öl, Atome, über Tanker und teilweise auch über Pipelines. Nur eben nicht über Nord Stream, es darf nicht direkt nach Deutschland gehen. Und das sind alles Heucheleien. Also wir müssen mit Russland eine pragmatische Beziehung finden. Das ist nicht ganz einfach bei dem Vorspiel jetzt. Aber ganz ehrlich, der Friedensplan war im Sommer, im Frühsommer 2022 auf dem Tisch, die Verhandlungen von Istanbul, hätte man mehr oder weniger im heutigen Frontverlauf auch haben können. Man hätte das gleiche Ergebnis damals schon haben können. 1 Million Tote schneller. Das ist ja auch eine humanitäre Frage. Also, dass im Moment Russland und Ukraine sind ja beide nicht friedenswillig. Und da muss halt einfach mal auf beide eingeredet werden. Also das würden wir dann schon verlangen. Aber dann, klar, Zelensky muss auf Gebiete verzichten. Das sind in erster Linie die, die original russisch waren. Es war nun mal so, dass im Osten die ethnischen Russen leben. Und das kann man nicht einfach ignorieren.
China, was wäre da die deutsche Herangehensweise aus Ihrer Sicht?
Also ich darf vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt auch kein klassischer Außenpolitiker in der AfD. Ich bin gar nicht zuständig für Außenpolitik, über die Programmatik dann doch. Zu China gibt es eigentlich eine ähnliche Position. Klar, Handel treiben, es ist inzwischen einer unserer größten Importpartner. Wir importieren unglaublich viele Waren, wie ja die ganze Welt aus China. Es gibt auch kritische Waren, die ganzen Rohstoffe, seltene Erden gibt es ja fast monopolistisch aus China. Wir kommen ja in China gar nicht vorbei. Und umgekehrt noch muss man sagen, exportieren wir auch relativ viel nach China, auch wenn die zugegebenermaßen sehr viel von uns kopiert haben. Und gerade im Werkzeugmaschinenbau und im Automobilbau ja, uns teilweise überholt haben. Und weil wir Idioten ja den Verbrennermotor aufgegeben haben, haben sie da jetzt auch leichtes Spiel, da was zu machen. Die bauen inzwischen sogar bessere E-Autos, weil zum einen weniger Patente drin sind, zum anderen, weil sie tatsächlich aus internen chinesischen Gründen einen eigenen Markt haben, große Stückzahlen in den eigenen Markt drücken können, was wir eigentlich nicht können. Also an China, ja, wir versuchen da freundschaftliche Beziehungen zu haben. Das würde ich jetzt aber ehrlich gesagt auch mal Herrn Merz unterstellen. Er war ja, glaube ich, auch gerade in Beijing, war erst vor wenigen Tagen. Also klar, an China kommt kaum einer vorbei. Aber schauen wir mal, wie das Spiel weitergeht, wenn das nämlich jetzt eskaliert. Und China wird im Falle einer Eskalation des Iran-Kriegs, wird China auf der anderen Seite stehen. Darf man nicht vergessen. Und die BRICS-Staaten sind schon eine gewisse Macht inzwischen. Also es gibt Gründe, warum der Dollar an Einfluss verliert. Und die BRICS haben bereits in der Schublade eine fertig konzipierte Korbwährung mit 20 oder 40% Golddeckung. Und die ist real. China hat wahrscheinlich inzwischen über 20.000 Tonnen Gold. Offiziell geben sie nur 2.000 zu. Das hat Gründe. Und ich glaube, die wollen keine Goldwährung. Aber wenn es sein muss, können sie die einführen. Weil die weltstärkste Handelsmacht mit dem weltgrößten Außenhandelsüberschuss, und das ist China, hat die Möglichkeit. China ist heute in der Position, in der 1944 die USA waren. Nicht kriegerisch, aber zumindest wirtschaftlich. Riesige Außenhandelsüberschüsse. Die haben ihre Probleme. Es ist nicht so, dass da jetzt keine Probleme gibt in China. Der Immobilienmarkt ist da auch massiv unter Druck. Aber immerhin, sie haben die Überschüsse und sie haben das Gold. Silber ist nochmal eine Spezialsituation. Da müssen wir ein eigenes Video zu machen. Also es gibt für uns keinen Grund, China zu bekämpfen, was auch irgendwo Hybris wäre. Das ist die gleiche Hybris, wie sich mit aller Gewalt Russland zum Feind zu machen. Die AfD hat es immerhin geschafft, in beide Richtungen gesprächsfähig zu sein. Wir als AfD reden mit MAGA, das ist immerhin der Trump. Und wir reden auch noch, wenn es sein muss, mit Russland. Zurzeit schwierig, aber ginge auch, zumindest wenn der dumme Krieg endlich, oder dieser tragische Krieg endlich zu Ende wäre, glaube ich, wird irgendwann auch mal wieder ein Gesprächsfaden nach Moskau da sein, auch für uns dann. Ja, und mit China gibt es ja ohnehin einen Gesprächsfaden. Wir sind da bismarckianisch unterwegs. Bismarck hat auch immer versucht, Äquidistanz sich zu halten. Wir sind nicht so weit wie die Schweiz. Also es gibt wohl keine Mehrheit in der Partei und wahrscheinlich auch nicht in Deutschland, auf Neutralität umzustellen. Das ist ja manchmal auch ein Thema, was durchdiskutiert wird. Aber dafür gibt es einfach keine Tradition. Und es gibt dieses Argument, wir sind zu groß in der Mitte Europas, um neutral bleiben zu können. Ich sehe das gar nicht mal so. Ich finde, wir können es durchaus mal ausprobieren, aber das ist meine persönliche Meinung. Also es steht nicht im AfD-Programm drin. Also ich finde, dass die Schweiz da ein interessantes Modell gefunden hat, mit dem sie auch nicht schlecht fahren. Aber uns ist es im Moment noch nicht vergönnt, das zu fordern.
Herr Böhringer, warum wurden Sie eigentlich Politiker und warum auch noch bei der AfD?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich habe ein Vorleben mit vielen, vielen Berufsjahrzehnten. Ich bin erst mit 47 in die Politik. Damals, oder mit 46, damals 2015, 14. Und selbst dann habe ich, als ich damals in die Partei gekommen bin, niemand versprochen, dass ich irgendwie Mandatsträger werden kann. Aber weil ich halt schon ein gewisser Prominenter war durch die Aktion Holt unser Goldheim und einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, auch als Finanzpublizist, auch gerade eurokritisch, und das halt nun mal das Hauptthema der AfD war, hat dann damals Frau Gepetri, auch Alice Weidel, mich gefördert von Anfang an. Und dann stellte sich relativ schnell die Frage, schon zum Wahlkampf 2017, Bundestagswahlkampf, machen oder nicht machen. Und dann war ich ja gleich Nummer 2 auf der bayerischen Landesliste, ohne dass ich das sozusagen überhaupt bewerben musste. Also es hat gut funktioniert, weil als C- oder D-Promi, der ich damals war, war ich halt bekannter als die meisten anderen schon. Trotzdem habe ich mir sehr gut überlegt. Ich komme aus einer libertären Schule, aus einem libertären Lager. Und libertär ist ja eigentlich extrem parteienkritisch. Auch staatskritisch im Sinne von, also ich persönlich bin kein Anarchokapitalist, sondern eher ein Minimalstaat. Das heißt, ich würde einfach einen sehr schlanken Staat sehen. Aber der Parteienstaat ist per Definition meistens kein schlanker Staat. Die AfD war auch keine rein libertäre Partei, ist sie bis heute nicht. Aber sie hatte immerhin ganz gute Ansätze. Und dann habe ich eben gesagt, okay, man kann nicht immer nur meckern. Ich habe immer nur Artikel geschrieben. Und es liegt so vieles im Argen. Es ist halt mal eine Chance, was zu ändern. Alle anderen Parteien haben uns enttäuscht. Ich habe sicher CDU und FDP gewählt, so wie mein ganzes Elternhaus jahrzehntelang. Aber sorry, sie haben uns alle verraten, das muss man ganz klar so sagen. Niemand muss heute der FDP als pseudoliberaler Partei irgendeine Träne nachweinen. Sie wird nicht vermisst im Bundestag, überhaupt nicht. Und die CDU hat ja auch nichts mehr mit der CDU vor Merkel zu tun. Also alles, was in den 90er oder gar noch früher war, was ich auch noch erlebt habe, hat nichts mehr mit der CDU heute zu tun. Merkel hat diesen Laden sozialistisch umgekrempelt, opportunistisch, bellizistisch. Und wer diese Partei wählt, ist verrückt. Und das war uns auch, also mir war das schon vor 10 Jahren klar, und war die AfD eben die Alternative. Und immerhin mit dem richtigen Thema. 2013 die Zuwanderung und dann 2013 die Euro-Kritik und auch EU-Kritik. Und ab 2015, das ist mir mindestens genauso wichtig, auch wenn ich da jetzt nicht herkomme, die Migrationskritik. Es ist schon tragisch, weil irreversibel, was durch die illegale Migration, und aus unserer Sicht ist sie zu 95% illegal, mit Deutschland gemacht wurde. Also wenn sogar Merz schon vom Stadtbild spricht, das sich verändert hat, das hat er ja vor ein paar Wochen gemacht, was meint er denn damit? Jeder weiß es, dass er recht hat, er wurde zwar sehr dafür gescholten, aber jeder, der älter als 40 ist, weiß, dass sich die Dinge nicht zum Besseren verändert haben in der Zusammensetzung der Bevölkerung. Da muss ich jetzt aber schon vorsichtig sein, weil an der Stelle kommt dann der liebe Verfassungsschutz, der, wie wir wissen, ein reiner Regierungsschutz ist und unterstellt uns dann gleich, wir seien böse und wir wollten die Bevölkerung wieder rückaustauschen, was alles nicht stimmt. Wir nehmen das hin, wie es da ist, aber wir müssen es nicht auch noch bejubeln. Und das sind die wichtigsten Themen. Und ja, ich finde, das war es dann wert, 10 Lebensjahre herzugeben. Also noch bin ich ja auch nicht durch. Aber es war eigentlich Notwehr. Also meine Motivation ist Notwehr. Ich glaube, dass das Land so kaputt gemacht wird, dass man sich wehren muss. Und ja, das wäre leichter gewesen, wenn wir vor 40 Jahren reingekommen wären. Irgendwann so in den 90er Jahren. Aber das Argument, es ist doch zu spät, was ich fast jeden Tag mal höre von irgendwelchen Bürgern, greift zu kurz, weil das habe ich schon vor 30 Jahren gehört. Und vor 30 Jahren war die Stadt dieses Land glänzend da. Man hätte noch so viel retten können. Und auch heute ist es noch wert, dafür zu kämpfen. Aber ja, es kann natürlich sein, dass es irgendwann auch mal wirklich zu spät ist. Aber noch sind wir nicht an dem Punkt. Also ich finde, man muss der AfD irgendwann mal eine Chance geben, dass das eine Sisyphusarbeit ist und ein Augeasstall, den wir ausmisten müssen. Es ist richtig. Also darüber reden wir jetzt hoffentlich nicht, weil das ist eine deprimierende Vorstellung, was man dann alles tun müsste.
Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie gesagt haben, doch, ich engagiere mich, die Notwehr wird zur Pflicht, ich gehe jetzt in die Politik und dann auch noch zur nicht gerade zimperlich angefassten AfD. Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Familie, Freunde, vielleicht sogar auch Berufskollegen? War da eine Entrüstung, Aufschrei oder hat man das verstanden?
Ah, ist auch eine gute Frage. Einige wenige haben es verstanden, aber man muss schon sagen, aus dem libertären Lager, die meisten sind so reflexartig parteienkritisch. War ich ja selbst. Und ich habe lange Gespräche geführt, zum Beispiel, wichtig war für mich Bruno Bandolet, aber teilweise auch mein Mentor Roland Bader, mit dem ich schon aus anderen Gründen vor seinem Tod darüber gesprochen hatte. Es stand halt wirklich die Frage im Raum, wie eben schon gesagt, nichts tun, einfach im stillen Kämmerlein schimpfen, in die innere Emigration gehen, in die äußere Emigration gehen oder nicht. Ich war persönlich in der komfortablen Lage, dass ich das Mandat finanziell nicht brauchte. Ich habe es noch nie gebraucht, ich brauche es auch heute nicht. Aber ja, es war halt die Möglichkeit da. Und dann muss man mal sagen, im Leben Potenzial ausschöpfen. Ich war selbstständig, das heißt, ich konnte mir das erlauben, nebenher noch selbstständig zu bleiben. Allerdings dann mit dem Bundestag nicht mehr. Also seit 2017 bin ich Profi-Politiker und nicht mehr Amateur. Das sind jetzt ja auch schon 8 Jahre. Nee, doch, ja, 8 Jahre. 9. Und ja, das Umfeld war teilweise völlig unverständlich. Es hat sich schon geändert, aber da bin ich dann von der Persönlichkeit schon so gestrickt zu sagen, also meine Überzeugungen sind meine Überzeugungen und du lässt mir meine Freiheit, ich lasse dir ja deine auch. Ein paar Freunde hat man verloren auf dem Wege, aber das geht allen meinen Kollegen so. Es ist aber nicht besser geworden seit 2017, also wenn sie permanent Antifa und Nazi-Sprüche hören und die 5 Meter herangelassen werden, sie kriegen das ja teilweise auch mit, was bei uns passiert jeden Tag, wenn jedes Wahlplakat praktisch runtergerissen wird, wenn in der Presseberichterstattung, nicht in dieser jetzt, aber in anderen, 90% der Artikel verhetzend oder geframed oder irgendwie negativ sind, nur ganz wenige neutral positive, gibt es überhaupt keine, null. Es gibt keine positiven Artikel über die AfD. Neutral ist das Beste, was wir erwarten können, ja, was ja okay wäre. Ja, natürlich macht das irgendwas mit einem. Die ersten 2 Jahre, das darf ich auch mal sagen, hatte ich chronische Magenschmerzen im Bundestag, weil ich mir den Hass nicht vorstellen konnte in diesem eigenen, ist dann doch eine Restsensibilität noch, hat man noch als Nicht-Profi-Politiker. Nach 2 Jahren habe ich mich dann dran gewöhnt. Also es ist dann so hart geworden, dass man dann den Zynismus einfach abtropfen lässt. Aber also ja, ein paar Freunde habe ich schon verloren. Familie hat sich mit arrangiert, weil sie im Prinzip genauso denkt. Aber ja, durch die permanente Beschallung mit gegenteiligen Meinungen und mit Framing zu uns, das sind die Schlimmsten der Schlimmen und eigentlich alles Nazis. Klar, da muss man schon ein starkes Fell haben, es geht nicht anders.
Wollte ich gerade fragen, wie geht man damit um? Ich meine, Sie beschreiben das jetzt, als wäre das, ich stelle mir es auch so vor, um ehrlich zu sein, als wäre das eine permanente, konstante Schlammschlacht. Man ist da konstant unter Beschall, Beschuss, absolut im Gegenwind, Gegenstrom. Wie geht man damit um? Was machen Sie, um da den Mut, den Kopf, den Verstand nicht zu verlieren? Wie bleiben Sie vielleicht auch in solchen Situationen zuversichtlich, optimistisch?
Ich glaube wirklich, dass für die erste Führungsriege, die auch im Bundestag saß, dann 2017 schon, das Rezept war absolute Überzeugungstäterschaft. Wir wissen, dass wir es für die richtige Sache machen. Wir wissen, dass wir in den meisten Fällen Recht haben, auch faktisch Recht haben. Und dass die anderen halt alles runterlügen und mit der medialen Macht, die sie hinter sich haben und mit jedem noch so fiesen Trick gegen uns arbeiten. Man muss es teilweise abprallen lassen, dann im Sinne von Pick Your Fights, die einige Kämpfe wirklich annehmen und auf welcher Ebene auch immer faktisch, meinetwegen auch irgendwann persönlich führen, das kann man machen. Man kann es nicht mit jedem Kampf machen, sonst hätte ich jeden Tag 15 neue Baustellen, ich könnte jeden Tag 10 Klagen einreichen wegen irgendwelchen Verleumdungen. Das macht man nicht, das geht auch gar nicht. Manchmal muss man sich wehren. Es ist Überzeugungstäterschaft für die richtige Sache. Es ist Überzeugungstäterschaft, dass es auch noch ein Deutschland nach unserer Generation geben muss. Und das ist inzwischen echt gefährdet. Also der Wohlstand sowieso, aber auch einige andere. Die Infrastruktur ist gefährdet. Und ja, das Überleben von deutsch sprechenden Menschen, ich formuliere es mal so, ist auch nicht gesichert, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn ich nur die Fallhöhe verringere oder verlangsame um eine Generation, dann ist es ja auch schon was, ist ja auch schon was erreicht. Dass wir inzwischen nicht mehr Zustände wie in Westdeutschland der 80er herstellen können, ist ja klar. Die Illusion haben inzwischen fast alle aufgegeben. Die Ostdeutschen sowieso, weil die kennen die Zustände gar nicht. Und die Westdeutschen haben es inzwischen auch weitgehend aufgegeben. Noch nicht alle, die ganz Alten haben es noch nicht aufgegeben. Das sind dann die, die immer noch glauben, dass es so bleiben kann, wenn wir einfach weitermachen und dann wählen sie weiter CDU. Ein paar haben wir aber auch bei uns, die noch auf diese Lösung hoffen. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, weil zu viel kaputt gegangen ist. Also man muss sich damit abfinden, dass wir kein Spitzenland in der Welt mehr sein werden. Wir werden auch vom dritten Platz, den wir gerade noch halten in der Volkswirtschaft weltweit, fallen auf 4-5 in den nächsten Jahren. Aber gut, auch damit kann man noch leben. Es ist ja immer noch ein schönes Land. Wir haben gemäßigtes Klima, wir haben hier gute Böden. Die Bildung, das Misere ist natürlich schlimm. Das wird also auch Jahre und Generationen dauern, das wieder aufzubauen. Aber ich glaube, das würde man vielleicht noch hinbekommen. Und das ist ja Voraussetzung, dass es überhaupt wieder aufwärts gehen kann in einem rohstoffarmen Land.
Sie sind jetzt schon über 10 Jahre bei der AfD dabei. Was ist das für eine Partei aus Ihrer Sicht? Was macht sie aus? Worum geht es da im Kern? Wie würden Sie das herunterbrechen für all die anderen, die die Partei jetzt missverstehen, bewusst vielleicht missverstehen? Was ist da Ihre Sicht auf diese AfD?
Ich nehme mal zwei Gruppen aus. Das eine sind die VS-Agenten, die bei uns eingeschleust sind, die nehmen wir jetzt mal aus. Und das andere sind die inzwischen leider auch bei uns ankommenden Forschenden, Karrieristen jeden Alters, nicht nur die ganz Jungen, da gibt es durchaus auch mittlere Alter, die irgendwie was werden wollen. Also ich mache mir da keine Illusionen, der Zulauf an Mitgliedern resultiert auch teilweise daraus, dass man etwas werden will, was ja im Prinzip auch zulässig ist. Aber das hat die allererste Generation eben nicht ausgezeichnet. Weder Lucke noch Petri noch Meuthen noch andere und die jetzige auch nicht, die jetzige Führungsriege nicht. Also nicht nur die Spitzenleute, sondern überhaupt die ganz große Masse, auch die Mitglieder, die waren Überzeugungstäter. Und Überzeugungstäter im Sinne von, hier läuft viel schief. Und wenn ich es jetzt einfach mal aufzähle, ich habe es ja teilweise schon aufgezählt, uns fiel auf, und das gilt für sicher 70-80% der Mitglieder, dass im wirtschaftspolitischen Bereich, im Euro-Bereich, im EU-Bereich, in der unglaublichen Überregulierung der Bürokratie, in der Energiepolitik, auch basierend auf der CO2-Lüge, und eben vor allem auch in der Zuwanderung so vieles im Argen liegt. Wir haben auch im gesellschaftspolitischen Bereich Stichwort Zensur, was gerade ganz aktuell ist. Wir werden demnächst zensiert von unserer Regierung. Ganz schlimm, was da kommt mit Anmeldepflicht im Internet. Ganz übel. Auch das von der EU getriggert. Das sind alles Fehlentwicklungen, die einer freien und wohlständigen Gesellschaft entgegenstehen. Sowas führt zu nichts, führt nur in die falsche Richtung. Und dann ist es, glaube ich, bei den meisten, so wie bei mir auch, Notwehr, sich da zu engagieren. Das gilt vielleicht für manche Karrieristen nicht mehr. Und ja, in der Außenpolitik, das ist ein anderes Thema, weil wir kommen da nicht her und deshalb gibt es auch keine Programmatik und jeder hat seine eigenen außenpolitischen Überzeugungen. Fast jeder meint auch mitreden zu können, obwohl er keine Ahnung von Außenpolitik hat. Kommt ja noch hinzu. Irgendwie meint jeder bei diesem Thema, eine Meinung haben zu dürfen, weil er die Fakten kennt. Das stimmt überhaupt nicht. Jeder meint, mitreden zu können. Bei der Bildung, die habe ich gerade noch vergessen, die geht auch, das merkt jeder, der Kinder hat in Schulen, dass das in die völlig falsche Richtung geht und dass da nichts rauskommen kann bei diesem Bildungssystem. Und dann muss man halt irgendwann mal sagen, die Altparteien, inzwischen kann man sagen Kleinparteien, wir wissen ja die Großen, ja, ich kann nicht von den anderen, ich muss nicht von Altparteien sprechen, ich kann von Kleinparteien sprechen. Die anderen haben nichts getan über 70 Jahre oder die Misere läuft jetzt vielleicht seit den 68er Jahren. Also das sind ja auch schon fast 55 Jahre und so lange läuft die Misere und keine Regierung hat was gegen getan. Es wird eigentlich immer schlimmer. Und das, ich bin jetzt noch nicht mal fertig, aber das sind die schlimmsten Fehlentwicklungen. Was soll man da noch positiv sagen? Uns wird dann immer vorgeworfen, ihr habt doch keine Rezepte. Das ist dann die Frage, die oft kommt. Danke, dass Sie es noch nicht gestellt haben, aber kommt ständig. Oder die Frage von Journalisten, was würden Sie denn jetzt machen? Jetzt vergessen wir mal die Vergangenheit. Was würden Sie jetzt machen? Die ist zwar einerseits berechtigt, die Frage, weil wenn wir mal in die Regierung kommen, natürlich müssen wir dann die Frage stellen, was würden wir jetzt machen? Aber ich gebe da inzwischen die Antwort, Leute, wir würden 70-80% der Großentscheidungen für Deutschland der letzten 40 Jahre einfach rückgängig machen. Und es ginge diesem Land besser. Und das ist nicht destruktiv. Das ist das Rezept, um überhaupt mal wieder auf die Beine zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt für alle spreche, aber das ist meine persönliche Meinung.
Was ist aus Ihrer Sicht jetzt vom Medienmainstream, von Ihren Konkurrenten, den Kleinparteien, wie Sie es nennen, was ist das große Missverständnis gegenüber der AfD?
Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Missverständnis ist. Es wird halt von oben befohlen und es geht ja immer nur um die Oberen, die Fraktionschefs und die Parteichefs, teilweise auch äußere Einflüsse, die großen Medien-Influencer. Die Partei ist böse und das müsst ihr jetzt beachten. Und nachdem die klassisch von der Jugendorganisation in allen Parteien darauf trainiert sind, Opportunisten zu sein und immer das Lied von oben zu singen, singen sie halt das Lied. Wenn von oben gesagt wird, die sind böse, die sind Nazis und in Nuancen sagen das alle anderen Parteien über uns, dann singen die das halt auch. Wenn morgen befohlen würde von Merz und von der SPD-Fraktionschef und von allen anderen und von den Medien, die AfD ist nicht so böse und es kann sein, dass wir gar nicht mehr so weit weg sind von diesem Punkt, dann werden die über Nacht alle umschwenken und dann sind wir auch plötzlich ganz sicher in keinem Verfassungsschutzprozess mehr. Und wir sind dann wahrscheinlich sogar koalitionsfähig. Also man könnte wahrscheinlich dann mit uns koalieren. Das sind alles Opportunisten, deshalb, das macht mir gar keine großen Sorgen. Die Massen, es ist natürlich viel passiert. Es ist auf der persönlichen Ebene viel passiert. Also da wären wir wahrscheinlich umgekehrt inzwischen auch nachtragend. Also ich laufe einer CDU nicht hinterher, auf keiner Ebene. Aber gut, die müssen halt ein paar Leute austauschen, die hinschicken, die nicht so belastet sind. Irgendwann müssen wir koalieren. Es ist nicht realistisch, dass wir im Bund 40% aufwärts bekommen. Das wird noch mindestens 8 Jahre dauern oder 10 und dann ist es echt fast schon zu spät. Wobei ich schon sagen muss, also ich bin jetzt seit 2022 im Bundesvorstand, da nur noch 10%. Wir sind jetzt bei 26, also es geht schon schnell voran. Aber klar, die nächsten 10% und wir brauchen eher 15 noch, um ansatzweise Richtung Alleinregierung zu kommen. Es wird wahrscheinlich halt doch auf eine Koalitionsregierung irgendwo hinauslaufen und wahrscheinlich in den Ländern zuerst, so war es historisch immer. Ja, und dann beginnen natürlich die großen Kompromisse. Dann ist es auch für uns schwierig, weil in dem Moment, in dem wir Kompromisse machen müssen, heißt es natürlich, ah, jetzt knicken sie schon ein und wollen halt ihre Pöschli, ihre Ministerpräsidenten, ihre Minister stellen. Die Gefahr besteht, also da mache ich mir auch keine Illusionen.
Und wie beobachten Sie die aktuelle Stimmung gegenüber der AfD? Ich meine, wir hatten jetzt diesen inszenierten AfD-Prozess, wo Harald Martenstein eine Rede gehalten hat, quasi ein Plädoyer gegen ein AfD-Verbot. Dann hatten wir dieses, würde jetzt mal sagen, wegweisende Urteil in Köln, wo gesagt wurde, die AfD sei nicht gesichert rechtsextremistisch, quasi das Gegenteil zu diesem Verfassungsschutzbericht, der dann immer noch in der Schwebe gewesen ist. Bemerken Sie da ein Umschwung, eine Kehrtwende in der aktuellen Debatte rund um die AfD oder wird es wieder aggressiver, spitzt es sich zu? Was ist Ihre Wahrnehmung?
Ich fange mal mit Martenstein ein. Natürlich war die Rede genial, wobei er inhaltlich nichts anderes gesagt hat als das, was wir seit Jahren sagen über uns selbst. Es war nur gut, dass er es ausgesprochen hat. Diese ganze Show in Hamburg, glaube ich, im Theater, ist ja eine unfassbare Frechheit, eine unfassbare Hybris, dass sich irgendein Gremium überhaupt anmaßt, ein solches Scherbengericht über eine Partei halten zu wollen, auch wenn sie noch ein paar Verteidiger hingestellt haben in dem Fall und bei Martenstein jetzt einen Falschen geraten sind. Aber das ist eine solche unglaubliche Frechheit. Das würde nie, wenn das gegenüber einer anderen Partei gemacht worden wäre. Überlegen Sie mal, was da los wäre, welche Beeinflussung das ist, im politischen Meinungsbild sowas überhaupt aufzuziehen. Unglaublich. Insofern, also dieses Urteil ist mir viel wichtiger, weil ich ja teilweise auch zuständig bin im Bundesvorstand für den Verfassungsschutz. Es war erstaunlich, weil gerade das Verwaltungsgericht Köln, das ist die unterste Instanz, die immer für uns zuständig war, für allen Hochstufungen vom ersten Verdachtsfall 2019 an, war uns nie sonderlich freundlich gesonnen. Und es ist durchaus auch in dem Urteil 55 Seiten, es ist eine Menge unfaire Kritik drin, die ich auch nicht teilen kann, aber der entscheidende Punkt ist, und das haben wir seit 7 Jahren eingefordert, also ich im Bundesvorstand seit 4 jetzt, macht nicht alles, für alles die Partei verantwortlich, was irgendwelche Spinner oder vielleicht VS-Agenten da raushauen. Ja, da waren in diesem unglaublichen Materialschlacht, die der Verfassungsschutz gemacht hat, 10.000 Zitate haben die gesammelt, die meisten entweder unangreifbar oder von unbedeutenden Leuten oder von Leuten, die wir schon selbst rausgeschmissen hatten, die ausgetreten sind, ganz wenige von Führungskräften. Ja, da war das eine oder andere vorwerfbar. Ich sag mal, 5 von 100% waren vorwerfbar. Aber diese 5 sind nicht ansatzweise prägend. Und ich habe ja selbst schon gesagt, das von mir mitverantwortete Parteiprogramm war praktisch fast unbelastet. Also es gab da keine großen Probleme. Und das Gericht hat zum ersten Mal gesagt, ja, der Verfassungsschutz kann nicht aus dieser Masse an Sachen, von denen vielleicht ein paar Prozent stimmen, auf die Gesamtpartei schließen. Es ist nicht prägend für die Gesamtpartei. Ist ja logisch. Und es wurde auch in allen Parteiprozessverbotsverfahren und VS-Verfahren, die es ja früher auch gegen die Linke, gegen die BDS gab, teilweise glaube ich sogar gegen die Grünen mal, da wurde das auch nie unterstellt. Wurden das als Einzelmeinungen abgetan und es hat niemand irgendwie große Konsequenzen gegen die ganze Partei gefordert. Das ist der methodologische Unterschied, der jetzt passiert ist vor ein paar Tagen. Und damit ist es auch vorbei, weil der VS hat nur diese Materialsammlung. Er kann nicht analytisch gegen uns sagen, das sind Extremisten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und nur das würde dann wirklich zu dieser Einstufung gesichert, rechtsextrem oder gar zum Verbot führen können. Das heißt, das ist alles vom Tisch. In meinen Augen, Herr Dobrindt hat schon aufgegeben, überhaupt eine Beschwerde einzulegen. Das ist auch spannend. Das hat er gestern verkündet. Also er weiß, dass er keine Chance hat mit Beschwerde. Jetzt geht das zwar noch ins Hauptsacheverfahren, aber die haben sich diesmal, und das ist das erste Mal, dass das VG Köln das gemacht hat, wirklich in der Sache beschäftigt mit. Das heißt, es wird im Hauptsacheverfahren nicht anders ausgehen als im Eilverfahren. Und deshalb wird der VS das Ding verlieren. Und damit sind die Prozesse eigentlich am Ende. Ich glaube auch, dass die politische Ebene dann inzwischen so weit sein wird. Wir haben dann in einzelnen Bundesländern 38-40%. Sie können ja nicht 40% der Bevölkerung von der Demokratie ausschließen. Und genau das wäre ja die Konsequenz davon. Das ist alles absurd. War es auch von Anfang an. Dobrindt hat zugegebenermaßen diesen Prozess auch nur geerbt von einer völlig wild gewordenen Amtsvorgängerin, Frau Faeser, die in einem ihrer letzten Amtstage dieses Gutachten, das wir beklagen mussten, dann noch in die Welt gesetzt hat. Und das fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Insofern war das sogar gut. Vielen Dank, Frau Faeser, dass Sie diesen unglaublichen Putsch gegen die Demokratie noch gemacht haben. Das hat die Sache abgekürzt. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.
Sie sagen, das war in fast allen Fällen, das Parteiprogramm, das Sie ja mitverantworten, war in fast allen Punkten war das nicht beanstandet. Aber fast. Wo sehen Sie eigentlich als Programmchef, was treibt Sie um? Welche Punkte im Parteiprogramm, wo liegen noch die Schwachstellen? Was ist noch nicht ganz ausgefeilt? Was zerbreitet Ihnen aktuell Kopfzerbrechen?
Ist eine gute Frage, insbesondere weil ich jetzt schon in der Vorbereitung des neuen Grundsatzprogramms bin, was wir 2027 verabschieden wollen. Also das ist ein langer Vorlauf, in dem wir schon drin sind. Da bin ich auch mittendrin. Ja, es hat mich überrascht. Ich rede jetzt nicht von den Dingen, die intern umstritten sind, die aber in jeder Fall verfassungskonform sind. Das ist nicht das Problem. Also wir müssen uns in einigen Dingen tatsächlich hart einigen, welche Positionen wir vertreten. Aber beide Positionen wären verfassungskonform. Das gibt's bei einigen Themen. Also wir reden jetzt ja nur von denen, die wirklich verfassungsheikel wären. Da ist ganz wenig da. Aber wenn Sie schon fragen, das VG Köln hat sich etwas seltsamerweise ausgerechnet auf die Islamfrage gestürzt. Unsere Islamkritik sei zum Teil zu scharf, was komischerweise in den vergangenen, auch in höheren Instanzen gar nicht so ins Feld geführt wurde. Beim OVG, bei der höheren Instanz in Münster, habe ich einen Blankoscheck bekommen. Ich habe extra den Verfassungsschutz damals gefragt, was habt ihr im Programm gefunden? Da wurde das nicht mal die Islampunkte, die unverändert jetzt immer noch dastehen, wurden damals nicht kritisiert. Jetzt plötzlich das VG Köln, die untere Instanz, kommt mit, ihr fordert ein Minarettverbot, ihr fordert ein Verhüllungsverbot für Vollverhüllung für Muslime und noch ein, zwei andere Dinge, die alle mit dem Islam zu tun haben. Also da wird über 10 Seiten von den 55 beziehen sich darauf und da werden uns tatsächlich Vorwürfe gemacht. Ehrlich gesagt halte ich das alles für Nebenkriegsschauplätze aus dem Iran und dem Katechismus des Islam. Nicht Iran, aus dem Islam heraus und aus dem Glaubensbekenntnis des Islam heraus kann man die Punkte gar nicht so machen. Es gibt im Islam kein Gebot für Minarettbau. Es gibt auch, selbst die Vollverschleierung ist nicht in der Form vollständig im Koran drin. Wir wollen nur Burka und Niqab verbieten, aber auch das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt im Programm. Also die Dinge, vielleicht nehmen wir sie auch einfach raus, um diese eigentlich nicht kritischen Punkte da abzuräumen. Aber das kann ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil wir die Debatte erst dieses Jahr führen.
Darf ich Ihnen etwas gestehen? Das ist, dass diese, genau diese beiden Punkte, das genießt in der Schweiz Verfassungsrang. Meine, wäre die Schweiz unter deutschen Verfassungsrechtsgesichtspunkten, wären wir die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schweiz, wir haben ja darüber abgestimmt. Minarettverbot kam an, Volksabstimmung, Niqab-Verbot, Vollverschleierung kam auch an. Meine, was ist denn da los in Deutschland?
Ja, das ist faszinierend. Das, so haben wir auch argumentiert in unseren Verteidigungsschriften. Es gab ja durchaus ein paar Schriftsätze, die haben gesagt, Leute, das ist in, nicht nur in der Schweiz, das ist auch in Dänemark, in Frankreich auch so. Da kam knallhart arrogant zurück, sowohl von Verfassungsschutz als auch jetzt vom Gericht im Beschluss. Das spielt keine Rolle. Wir sind keine säkularisierte Nation, wie vielleicht Frankreich, kein säkularer Staat. Und im Übrigen wäre es auch egal, was in anderen Ländern passiert. Wir haben unsere eigenen FDGO-Vorstellungen. Also man hat sich nicht auf diese Debatte eingelassen, dass das, was wir fordern, in anderen Ländern Gesetzeslage ist. Ja? Und das sind ja auch gute Demokratien, ja, sind ja nicht extrem.
Darf ich eigentlich mal fragen? Der AfD wird ja immer vorgehalten, die habe das Programm, das Parteiprogramm, ja, der SVP, der Schweizer Volkspartei, zum Vorbild genommen, ja fast schon kopiert. Stimmt das eigentlich, Herr Böhringer?
Also ich kenne einige SVP-Nationalräte schon sehr lange, teilweise schon vor der AfD-Gründung, teilweise auch recht gut. Also so in dieser Klarheit habe ich es jetzt noch nie gehört, dass wir da kopiert hätten. Also ich glaube, Lucke würde das von sich weisen bei der Gründung, da war ich aber noch nicht dabei bei der eigentlichen Gründung. Jetzt, ihm ging es ja mehr um den Euro und das war ja gar nicht euer Thema in der Schweiz. Ja, ein paar freiheitliche Aspekte, da wäre ich jetzt durchaus stolz darauf, wenn wir die von der SVP übernommen hätten, aber ich kann das jetzt nicht belegen, weil ich weiß jetzt nicht, was 2010, 12 im SVP-Programm drin stand. Aber also wir sehen uns manchmal etwas näher an der FPÖ als an der SVP und umgekehrt war es übrigens auch lange so, dass die SVP mit uns lange nichts zu tun haben wollte. Das hat sich inzwischen etwas geändert, was ich auch gut finde, aber schneller ist die FPÖ umgesprungen auf uns. Und inzwischen haben wir ja, obwohl wir nicht in der Fraktionsgemeinschaft mit der FPÖ sitzen, sondern im Europaparlament mit anderen. Das hat aber eher ein Unfall, den wir nach der nächsten Europawahl reparieren werden. Also ich glaube, wir sind inzwischen schon ganz gut angekommen in den europäischen Rechtsparteien. Das ist aber ein Thema für sich. Rechts, konservativ, liberal, wie auch immer wir uns bezeichnen, wir sind ja alles. Rechtsparteien, patriotische Parteien in Europa sind nicht automatisch alle anschluss- und koalitionsfähig, weil sie natürlich alle für sich zu Recht für ihr Land argumentieren. Und da wird Deutschland dann eher als Zahlmeister angesehen. Es gibt einige Rechtsparteien, die die EU gut finden, weil Deutschland ja zahlt. Wir finden sie nicht so gut. Also es gibt keine automatische Koalition der Rechten. Das ist für Linke etwas einfacher, weil sie alle sozialistisch sind.
Was inspiriert Sie vielleicht an der Schweiz?
Wie bitte?
Sie haben gesagt, ja, da könnte man schon ein, zwei Sachen übernehmen von der Schweiz. Also, was inspiriert Sie da von den Prinzipien der Schweiz, der Schweizer Volkspartei? Was ist da?
Gut, also ich meine, ich war auch einer derjenigen, der mehr direktdemokratische Elemente ins Grundsatzprogramm 2016 geschrieben hat. Ich war damals schon dabei und habe das auch mitverfasst. Das war nicht nur mir wichtig, das war der großen Mehrheit der Partei wichtig. Da kommt allerdings zugegebenermaßen auch der Lackmustest, wenn wir irgendwann in der Macht sind, wenn wir in der Regierung sind. Da ist ja mehr Direktdemokratie zulassen automatisch eine Selbstbeschränkung der Macht, die man ja dann schon zu 100% hat. Also auch da, bin ich ganz ehrlich, kommt die schwierige Phase noch auf uns zu. Aber wir sind die einzige Partei, die es überhaupt noch glaubhaft in den Programm drin hat. Die Grünen hatten das mal, die haben es inzwischen rausgenommen. Es gibt keine Forderung nach Volksabstimmung mehr im grünen Programm. Bei uns gibt es die noch. Also das ist sicher ein Vorbild, weil Sie wissen das ja selbst in der Schweiz bei den vielen Volksabstimmungen, auch wenn man jetzt nicht immer die Ergebnisse gut findet, allein die Gefahr, dass ein Korrektiv da ist, bindet den Nationalrat und es wird viel Unsinn schon im Vorfeld verhindert, weil man weiß, dass man sich direkt dem Volk stellen würde. Und ich bin sicher, von den Gesetzen im Bundestag, wenn die Leute wirklich ein bisschen sich mit beschäftigen würden, zwei Drittel wahrscheinlich durchfallen inzwischen durch eine Volksabstimmung.
Wenn man sich mit der AfD auseinandersetzt, beziehungsweise wenn man die Medienberichte liest, dann kommt immer recht schnell der Vorwurf nach dem Personal. Ah, das sei ein ganz üble Kerle, das sei der, man hat schon Zitate, ich glaube in Thüringen war das, glaube ich, der Verfassungsschutzchef Bodensatz, brauner Bodensatz. Ja. Hört man immer. Wie nehmen Sie die Mitglieder der AfD wahr? Was sind das für Leute, die diese Partei wählen, die sich für diese Partei engagieren? Wie ist Ihre Innenansicht auf die AfD?
Es ist witzig, wir wurden ja ganz am Anfang als Professorenpartei angesehen, als professoral und eher zu akademisch. Inzwischen heißt es eher, das ist so die Unterschicht. Sorry, alle haben hier ihre Existenzberechtigung. Und ich glaube, es gibt kaum soziografische Unterschiede im Wahlverhalten bei uns. Wir haben überall unsere Fans. Es sind eher Altersunterschiede. Die ganz oben, die nicht mehr an alternative Nachrichten rankommen, die immer noch die uns ZDF sehen und glauben, die einfach unsere Wahrheiten nicht bekommen oder nur hochgradig gefiltert und geframed, die wählen uns nicht. Also wir haben in Kategorie 70 aufwärts wirklich ein Problem, wobei ich jetzt nichts gegen die 70-Jährigen gesagt habe. Viele sind online und gut informiert und viele sind übrigens auch bei uns in der Partei über 70, also wir haben viele Alte drin. Wir sind inzwischen bei den Jungen sehr etabliert, auch dort in den meisten Bundesländern die stärksten. Also es ist eigentlich nur ein Altersproblem ganz oben. Ich sehe es nicht als soziografisches Problem und ganz ehrlich, mein Gott, jede Partei hat irgendwo einen Sweet Spot in einem gewissen Zonen, Soziotopen. Das ist jetzt ja auch nicht ehrenrührig, dass man nicht völlig gleich verteilt ist. Und das ist ohnehin unmöglich, wenn das wirklich Herr Schuster war in Thüringen, der VS-Chef, den Sie gerade zitiert haben. Ich habe das auch irgendwie gehört. Bin nicht mehr ganz sicher, ob das Zitat mit dem braunen Bodensatz von ihm war, aber durchaus möglich. Der Mann hat nicht mal die Befähigung für sein Amt. Der ist nicht mal richterfähig und Jurist, also jedenfalls nicht Richter auf Richteramt. Der dürfte seinen Job überhaupt nicht ausüben. Und der ist überhaupt nicht qualifiziert und meint aber trotzdem ständig über uns reden zu müssen. Und es wird ja auch nicht sanktioniert. Wir kommen ja auch mit Klagen nicht durch. Es wird viel mehr zugelassen an Beleidigungen gegen rechts, als wenn wir es mal umgekehrt machen. Das ist wirklich so. Hier ist die Justiz auf dem linken Auge völlig blind. Da sind wir also sozusagen auf dem gegenteiligen Zustand wie Anfang der 30er Jahre.
Viele haben ja ein Unbehagen. Ich meine, wenn es so darum geht, um die AfD, großes Unbehagen löst Björn Höcke aus. Wenn sofort dieser Name fällt, ist ja eigentlich Schnappatmung in der Gesprächsrunde. Vor allem bei den Medien, Politiker sowieso. Niemand würde dem sogar die Hand reichen, absolut ausgeschlossen. Wie sehen Sie diesen Mann, wo sich quasi das ganze Übel des Mainstreams, der Politiker in Deutschland, entlädt? Ja. Ist das so ein übler Kerl? Kann man mit dem sogar noch vernünftig reden? Wie sehen Sie diesen Mann?
Also ich kenne ihn ja schon 10-12 Jahre, auch persönlich. Was die Persönlichkeit angeht, ein total sanfter, sensibler Mann. Das ist absurd, ihn als den personifizierte Böse darzustellen. Was er sagt, teile ich zu 80%, nicht zu 100. Es gibt durchaus Differenzen, die wir da haben, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, aber teilweise auch in der Gesellschaftspolitik, wo er als, ich sage mal, typischer Ossi, der er gar nicht ist, er kommt ja aus Hessen, etwas zu kollektivistisch denkt. Das ist tatsächlich eine Bruchlinie in der AfD zwischen Leuten, die sehr freiheitlich auf Individualrechte pochend, wie ich, unterwegs sind und die eher im Kollektiv denken. Denn beides hat eine gewisse Berechtigung und ich verstehe auch, dass eine rechte, patriotische Partei natürlich auch die Volksgemeinschaft insgesamt anguckt. Das ist nicht verwerflich, mache ich ein Stück weit auch. Wir leben alle nicht als Nomaden und als Einsiedler. Aber manchmal ist es mir ein bisschen zu pathetisch, weil Björn Höcke stört mich eigentlich nur die etwas pathetische Sprache, aber jeder hat seinen Stil. Und ich werfe ihm das nicht vor. Was er sagt, ist nicht derart angreifbar, wie er es immer gesagt hat. Ihm wurden 3, 4, 5 schwierige Aussagen angekreidet, von denen er, glaube ich, 1 oder 2 selbst bereut. Und das ist auch alles schon ziemlich lange her. Also er ist noch nicht mal erste Führungsriege. Er hat eine Chance, Ministerpräsident Thüringen zu werden. Dann wird er natürlich sehr, sehr wichtig in dem Moment. Ansonsten ist er durchaus einflussreicher als viele andere Funktionäre, das stimmt. Aber er hat nie für einen Bundesvorstand kandidiert und hat es, glaube ich, auch nicht vor. Ich komme mit ihm gut klar. Außer die kollektivistischen Anwandlungen, die ich anders sehe. Aber das ist eine typische Bruchlinie in der AfD. Was die Persönlichkeit angeht, ist ein sehr sanftmütiger Mensch und es ist völlig verrückt, ihn als Teufel darzustellen.
Sie sagen, eine völlig natürliche Bruchlinie in der AfD. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Sie haben es auch gesagt, in der Außenpolitik, da ist die Meinung divers. Mhm. Wie hält man einen eine diverse Partei, wie führt man die? Ich meine, die ist im Osten ganz anders als im Westen, außenpolitisch ganz anders aufgestellt, da denken viele noch unterschiedlich, eine junge Partei. Wie sind da die Führungsprinzipien bei Ihnen in der Führungsriege mit Tino Chrupalla, Alice Weidel? Jetzt Sie sind da im engsten Führungszirkel dabei. Wie hält man diese Partei auf Linie? Wie macht man das?
Ja, Sie stellen da die ganz schwierige Gretchenfrage. In der AfD haben viele Leute angedockt, die verschiedene Sorgen sich zu eigen gemacht haben, auch mit verschiedenen Weltbildern. Und das ging sehr schnell weit über das hinaus, was sich Lucke monolithisch kontrollierbar in der Eurokritik professoral vorgestellt hat. Und deshalb, er wurde abgewählt im Sommer 2015 und er wäre auch nicht mehr der richtige Mann gewesen ab September 2015, als dann die Grenzöffnung kam. Dafür wäre er nicht hart genug gewesen, bin ich ziemlich sicher, und es wäre gar nicht sein Thema gewesen. Insofern war das jetzt auch ein geschichtlicher Zufall. Aber wir haben von ganz vielen Leuten, die unzufrieden waren mit verschiedenen Bereichen, vieles aufgesammelt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wir haben es, glaube ich, ganz gut zusammengeführt. Und ich habe ja selbst gesagt, dass viele viele Kritik plural teilen, so wie ich auch. Aber ja, es gibt Leute, die haben ja Steckenpferd. Und richtig schwierig, und deshalb war ich auch etwas unglücklich über unseren Einstieg heute, wird es halt bei der Außenpolitik, weil es gibt so ein paar Dinge, wo jeder meint, mitreden zu müssen, wo jeder eine vorgefertigte Meinung hat. Und die sind teilweise so unterschiedlich, auch in der Partei, dass wir die ganz schwer versöhnen können. Also Frühführungsstil, ich beneide manchmal an manchen Tagen Tino Chrupalla und Alice Weidel nicht. Es ist manchmal ein Mission Impossible, gerade im außenpolitischen Bereich. Das sieht man jetzt auch in diesen Tagen gerade wieder. Nur in Nuancen hat sich unterschieden, was die beiden in ihrem Statement zu Israel, Iran, zu anderen Kollegen gesagt haben. Es war gar nicht so schlimm, aber da wird dann bereits auf die Goldwaage gelegt. Ihr habt nicht Trump oder Israel Recht gegeben, dass das jetzt der richtige Krieg ist, obwohl vor einem Monat noch keiner an diesen Krieg gedacht hat. Ja? Und das ist nicht fair, dass man in den ersten Stunden eine fertige Meinung haben muss, aber genau das wurde verlangt. Und das ist halt brutal. In der allerersten Reihe wird man in der ersten Sekunde ohne jede Analytik im Hintergrund, die man machen kann, gefragt nach einer Meinung. Man positioniert die ganze Partei dafür. Ich bin ja nur in der zweiten Reihe, aber immerhin. Und die erste Reihe hat es wirklich noch viel schwerer. Also ich beneide sie nicht manchmal an manchen Tagen, auch wenn ich diesen Job mit Abstrichen auch machen muss. Aber sie kriegen es jeden Tag 5-mal ab. Und ja, meistens sind sie sich ja wenigstens intern einig, in der Doppelspitze. Auch das, und das ist auch nicht vorwerfbar, muss nicht immer klappen. Auch da kann es mal Unterschiede geben, aber dafür, dass sie es jetzt schon, ich glaube, 4 Jahre gemeinsam machen und wir dann von 10% auf 26% gestiegen sind, also so schlecht können wir es nicht gemacht haben. Aber es wird auch durch außenpolitische Fragen nicht einfacher. Das ist wirklich zurzeit das Schwierigste.
Darf ich mal fragen, was ist brutaler, der interne Druck, also der Druck aus den eigenen Reihen, oder der externe Druck, Medien, andere Parteien, Angriffe? Was ist da schlimmer?
Also aus meiner Sicht, ich kann es jetzt nur persönlich beantworten, ganz eindeutig die internen Kämpfe, weil das macht man ungern. Die anderen sind zwar härter, aber ich habe da auch keine Skrupel. Ich gebe jedem Journalisten genau eine Chance, sage ihnen, wenn du mich in die Pfanne haust, dann war es halt nur ein Interview. Und das ist schon oft passiert. Also ich habe schon mit ganz vielen die Kontakte abgebrochen, ich kenne da nichts. Unfaire Behandlung wird bei mir nicht toleriert. Also wirklich unfair. Es geht nicht um Kritik, es geht um die unfaire methodische Behandlung. Irgendwie von einem einstündigen Interview wird ein Satz gesendet, der noch aus dem Kontext gerissen. Ja, also sowas finde ich nicht witzig und dann macht man das nicht. Oder man spricht überhaupt nicht mit mir, schreibt aber über mich. Das finde ich auch nicht so witzig. Und wenn man diese Einstellung hat und nicht so pressegeil ist, wie manche Kollegen von mir sind auch leider sehr pressegeil, dann fährt man damit eigentlich ganz gut. Deshalb mit den externen Kämpfen komme ich inzwischen ganz gut klar, auch wenn man da einiges lernen muss. Aber in 10 Jahren Spitzenverantwortung lernt man auch viel medialen Umgang. Nee, also die internen Kämpfe sind auf jeden Fall schlimmer, weil man das ja nicht führen will. Und wenn es dann besonders wenn es persönlich wird, und da bin ich wieder bei der Außenpolitik, es ist unmöglich zurzeit, gerade in diesem ganz aktuellen Thema, sachlich zu bleiben. Es ist furchtbar und ich versuche es zwar immer, aber die Leute haben so eine vorgefertigte Meinung und gerade in diesem Mittelnahostbereich geht es ins Irrationale. Und ich kann persönlich damit nicht, ich bin ein Extremist des Rationalen und mit diesen irrationalen, vorgefassten Meinungen und den teilweise, das kann man nicht wegdiskutieren, alttestamentarischen Debatten um Land im Nahen Osten, wem gehört es, müssen wir uns rumschlagen. Und das ist wirklich schlimm.
Darf ich mal fragen, jetzt, wenn Sie jetzt das Personal der AfD anschauen, meine, Sie haben es gesagt, man strebt langsam, man wird immer grösser, langsam kommt man in die Situation, wo es vielleicht zu einer Mehrheit kommt, wo man in die Regierungsverantwortung kommt. Was mich persönlich interessiert ist, hat die AfD das Personal, um überhaupt Regierung zu können, um fähige Ministerposten zu besetzen, um dann auch die Verwaltung besetzen zu können? Ich meine, die Brandmauer, das bedeutet ja, wenn sie jetzt gewählt werden würden, in die Verantwortung kämen, die Brandmauer bestünde weiterhin. Das heisst, alle Verwaltungsposten, die wären quasi von einem Tag auf den nächsten, müssten die ausgetauscht werden. Wie realistisch ist das? Wie kann man das umsetzen? Hat man das Personal? Oder ist das für Sie fast schon eine Schreckensvorstellung?
Die Frage stellt sich ja vielleicht dieses Jahr schon in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube es zwar jetzt im Moment noch nicht nach den Umfragen, aber theoretisch kann es passieren. Und dann sogar mit einer Alleinregierung, ja. Also davon reden wir dann, eventuell aber auch in der Koalition. Auch in der Koalition müsste man ja Personal stellen. Wir haben das mal auf Initiative von Alice Weidel und Tino Chrupalla mal durchgerechnet und auch die Sachsen-Anhaltiner haben das mal durchgerechnet. Die Minister sind nicht das Problem, die kriegen sie irgendwie hin. Aber dann die Ebene drunter wird schon eng und dann die Ministerialbürokratie, die ja teilweise politisch austauschbar ist. Und dann haben sie natürlich die nicht austauschbaren Leute, die alle mitziehen müssen. Also in einer normalen demokratischen Wendezeit, wo die nicht parteipolitisch gebundenen Beamten sich sozusagen der neuen Situation fügen, der neuen Führung fügen, wäre ja alles einfacher. Nur selbst davon können wir nicht unbedingt ausgehen. Wir haben sogar schon die Taskforce aufgesetzt, die all diese Hürden da mal beleuchtet, was da auf uns zukommen kann. Ja, das unabhängig von den Problemen, die ja grundsätzlich mal gelöst werden müssen, stellt sich in der Tat die Verwaltungs- und Umsetzungsfrage. Ich rede das nicht klein, aber wir können ja nicht aufgeben, nur weil sich das Problem stellen wird. Also Selbstmord aus Angst vor dem Tod macht keinen Sinn. Und deshalb, wir bereiten uns darauf vor, das kann ich Ihnen versichern, das kann ich der Weltwoche und den Zuschauern versichern. Aber ja, die Frage ist berechtigt, aber wir geben deshalb ganz sicher nicht auf.
Ich will jetzt nicht kritisch, konfrontativ, inquisitorisch nachfragen, aber das interessiert schon, das war ein Riesenthema die letzten paar Wochen. Dann besetzt man irgendwelche Stellen, Assistenzstellen mit irgendwelchen fast schon Familienangehörigen, Vetternwirtschaftsvorwurf kam da auf. Ich meine, was war da los? Ist man da quasi fast zu nachlässig bei der Personalauswahl? Ist man da in der Kontrolle fast schon überfordert, weil es zu viel ist? Was war da los?
Also ich habe jetzt ja gerade das Szenario beantwortet, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, da wird dann natürlich nicht über Verwandte gearbeitet. Das ist eine andere Baustelle. Wir haben sogar schon über Technokraten oder meinetwegen auch über Mitglieder von anderen Parteien diskutiert. Wenn man sie brauchen kann, wenn sie loyal zu sein scheinen, dann kann man die in Regierungsverantwortung auch einbinden, weil wir werden tatsächlich nicht genügend eigenes Personal haben, zumindest wenn es zu schnell in zu vielen Parlamenten geschieht. Also das dazu noch abschließend. Die sogenannte Vetternwirtschaft, also wir nehmen das sehr ernst, das Thema, weil nicht aus juristischen Gründen, in allerwenigsten Fällen wurden hier Gesetze verletzt. Die Frau oder Freundin irgendwo beim Kollegen unterbringen, ist nicht unzulässig. Und das ist auch ganz wichtig, das machen auch alle anderen Parteien, da wird nur nicht reingeschaut. Ja? Und die anderen Parteien haben ganz andere Möglichkeiten des Nepotismus, also der Vetternwirtschaft. Die machen das über Budgets für parteinahe Stiftungen in Deutschland alleine 700 Millionen Euro jedes Jahr. Das ist deren Verschiebebahnhof, um Altleute zu apanagieren, um Verwandte unterzubringen. Da reden wir von Tausenden und Zehntausenden von Positionen. Da sind wir nichts dagegen. Wir reden von NGO-Positionen, die ja alle links- und linksextrem besetzt sind, unglaublich teuer alimentiert. Ich war 8 Jahre Chef des Haushaltsarbeitskreises meiner Partei. Und was wir erlebt haben, das ist unfassbar, wie viel Geld da reinfließt. Und es wird natürlich auch an Verwandte und vor allem an ideell Verwandte, ideologisch Verwandte rausgegeben. Da finden die ganz großen Geldverschiebungen statt. Das ist überhaupt keine Frage. Trotzdem, die AfD hat den Anspruch, die anderen zu kritisieren. Das haben wir auch jahrelang gemacht. Und dann muss man unabhängig von der Gesetzeslage tatsächlich auch moralisch wahrscheinlich etwas besser sein als die anderen. Und vielleicht sind wir dem Anspruch nicht in allem gerecht geworden, nicht alle. Aber im Vergleich muss ich es wirklich auch mal sagen, Leute, wenn in ARD mal 100 oder 200 Sendungen über den Nepotismus der anderen gelaufen sind, dann könnt ihr auch mal einen über uns machen. Dann wäre das in der Relation ungefähr stimmig. Aber ja, wer sich so weit moralisch aus dem Fenster lehnt wie wir, muss sich dann auch an einer höheren Messlatte messen lassen. Und ja, es ist auch keine einfache Aufgabe, das durchzusetzen, weil es halt nicht illegal war, was die Kollegen gemacht haben.
Wir haben jetzt viel über die Schattenseiten der Politik gesprochen, über die Probleme, über die Sorgen. Was ist eigentlich das Tollste an Ihrem Dasein als AfD-Abgeordneter? Was begeistert Sie in Ihrem Alltag? Was ist, ja, frech formuliert, was ist das Geilste an Ihrem Job?
Ich habe in meinem Leben immer verschiedene Lebensphasen gehabt und immer so zwischen 5 und 10 Jahre eine hohe Lernkurve gehabt. In der Top-Management-Beratung direkt nach der Uni. Ich hatte da eine besondere Zugang, einen besonderen Studiengang damals, dann auch in der Selbstständigkeit, in der Vermögensverwaltung. Und dann war 2016, 15, 14 halt ein Punkt erreicht, an dem ich tatsächlich mal wieder offen war für eine neue Lernkurve. Und das habe ich ja vorhin schon teilweise beantwortet. Vielleicht war das auch noch eine Motivation, mal was Neues. Und es ist schon so, dass man hier Formel 1 fährt. Jeden Tag, also ich war immer schon Info-Junkie, aber in dem Job kriegt man halt noch mehr Infos. Und wenn man dann so viele Hüte aufhat wie ich, dann muss man sich mit so vielen Dingen beschäftigen. Natürlich bringt dann das auch persönlich weiter. Und jetzt bin ich im 10. Jahr. Schauen wir mal, ob die Lernkurve irgendwann auch abflacht. Aber im Moment ist das tatsächlich noch nicht der Fall. Und ich glaube, das ist wirklich das intellektuell Schönste dran. Also man ist einer der bestinformiertesten Männer Deutschlands. Das ist so. Wenn man sich gleichzeitig aktiv um Infos bemüht und dann auch noch diese Positionen hat, wo man halt einfach unglaublich viel mitbekommt. Da muss man nicht in Geheimzirkeln sitzen. Dass das nicht alles schön ist, was man mitbekommt, ist eine andere Frage. Und insofern belastet es mich teilweise auch noch, aber nicht mehr so wie 2017, als ich chronische Magenschmerzen hatte. Es ist eine verrückte Welt, aber bis jetzt bereue ich es nicht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass ich das Rentenalter mit 67 dann irgendwann oder bis dahin wahrscheinlich 70 noch als MdB erreiche.
Was ist Ihre Vision für Deutschland?
Ein Stück weit Wohlstand erhalten, ein Stück weit ein normales Land draus machen, das seine eigenen Interessen vertritt und auch wieder verfolgt, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr tun. Ja, und ein Stück Deutschsein auch erhalten als Kultur und als Sprache. Das ist nicht mehr gewährleistet heutzutage in Deutschland, wenn man in die Schulen und Kindergärten schaut. Man kann das nicht wegdiskutieren. Und viele sagen in meiner Partei, das sei das Schlimmste und das größte Problem. Und ich kann da nicht mal widersprechen. Also seitdem 2015 ist das Euro-Thema, das mich reingebracht hat in die Partei, auch für mich nicht mehr das Wichtigste.
Was ist das Tollste an Deutschland?
Na gut, also das ist jetzt eine sehr persönliche Sicht aus meiner Sicht. Es hat lange vieles funktioniert. Ich komme dann noch aus der alten BRD. Ich bin diszipliniert erzogen worden. Ich weiß das zu schätzen, dass Disziplin funktioniert. Allerdings ist es auch nicht so preußisch zu leben wie vor 150 Jahren. Also mit etwas Coolness, da würde ich gern wieder hin. Ich versuche mich auch selbst dahin zu entwickeln, gleichzeitig cool, aber trotzdem diszipliniert zu sein. Aufs Gelingt müssen andere beurteilen.
Herr Böhringer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.